Das Ding.
Unser Ding.
Und UFM.
It's Fritz. Blue Moon. Mit Ingmar Stahlmann.
Live im Studio 14 der RBB Dachlounge.
Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Live Blue Moon hier oben aus der RBB Dachlounge. Geht es allen gut, die hier sind heute Abend? Yes! Meine Lieben, das ist der Abschieds-Blue Moon, mein letzter Blue Moon für Fritz beim RBB. Und da haben wir gesagt, wir machen was Besonderes. Wir machen nicht einfach eine Sendung aus dem Studio, sondern wir gehen in die RBB-Dach-Lounge. Und aus dieser Lounge sende ich nicht alleine, sondern hier sind heute Abend Hörer und Menschen, mit denen ich schon sehr oft telefoniert habe, vermute ich. Aber auch Menschen mit langen Anreisen und Menschen, die eigentlich nur passiv Radio hören und jetzt einfach mal live sehen wollten, wie das aussieht. An der Stelle schön, dass ihr da seid. Ein Applaus für euch und für mich und fürs ganze Team. Herzlich willkommen zum Blue Moon. Nach 13 Jahren kann ich mich knapp an die Telefonnummer erinnern. Es ist die 0331 70 97 110. Mit dieser Nummer kommt man in diese Show. Ich erkläre es für alle, die es nicht kennen, heute zum ersten Mal hören. Wäre sehr, sehr schade für mich. Weil es meine letzte Sendung ist, ich sag's gerne nochmal. Wir laufen auf, beruhigt euch, noch nicht. Mitleid erst gegen 0 Uhr. Wir laufen auf Fritz, wir laufen auf UFM, wir laufen auf MDR Sputnik, wir laufen auf unser Ding. Habe ich einen vergessen? Gibt's noch einen? Nee. Also wie auf mehreren Sendern von Ost nach West läuft diese Sendung und das Konzept der Show ist anrufen und mit mir diskutieren beziehungsweise über das sprechen, was immer euch auf dem Herzen liegt. Das ist im besten Sinne heute euer gut angelegtes Geld beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, ihr könnt bestimmen, was das Thema ist über die 0331 70 97 110. Also anrufen und in diese Sendung kommen. Abschweifen ist das Motto heute. Das heißt, ihr könnt mit einem Thema anfangen und dann gucken wir mal, wo es uns hinführt. Es kann ernst sein, es kann lustig sein, es kann persönlich sein, es kann auch Lebenshilfe sein, gerade heute hier mit ganz viel erfahrenen Menschen, die ganz viel Lebenserfahrung mitbringen. Das heißt, wenn es irgendwelche Liebesprobleme gibt, dann können wir die heute in großer Gruppe besprechen. Zum Beispiel. So wäre die Idee. Also 0331 70 97 110. Ich freue mich, heute Abend nochmal mit euch sprechen zu können. Das letzte Mal Blue Moon mit mir. Wir haben noch keinen Anrufer, wenn ich es richtig sehe. Wenn wir keinen Anrufer haben, dann würde ich einfach damit anfangen, Leute hier in diesem Raum zu benutzen für Themen, weil ihr konntet euch ja auf die Gästeliste schreiben und musstet dann Themen mitbringen. Und wir haben eben gerade schon gelernt, es gibt Menschen mit langen Anreisen und da will man gleich mal den ersten hier hochbitten. Das ist der John aus Stuttgart. Großer Applaus für John. Komm mal vorn. John aus Stuttgart für den Blue Moon. Ich gebe dir mal das Mikro. Schön, dass wir uns mal echt sehen. Setz dich doch, mein Lieber. Hallo John.
Geht das so?
Mikro, hört ihr ihn?
Am Kinn.
Sehr gut. Mikro am Kinn, das hast du schon gelernt, hat dir ein Profi vermittelt.
Genau.
Sehr schön. Erste Mal, dass du so vor Publikum reden musst, oder?
Live, ja.
Live, ja. Aber sonst an der Uni und so?
Ja, früher so Schülervertretung war.
Schülervertretung?
Ja.
Politisch aktiv?
Das würde ich jetzt nicht politisch nennen, aber...
du hast, also das Thema, das du mitgebracht hast, ist eigentlich ein ernstes Thema. Und hat das was konkret mit der Sendung zu tun, oder?
Auch, also ich hatte lustigerweise letzte Woche... Also...
Geiler Anfang für die Show, oder? 4 Minuten drinnen.
Wie also viele Tote sind in deiner Familie? Mein Vater.
Ja.
So, das, was mir einfällt. Und dann natürlich so Uromas, wo man halt... Die sind halt schon alt. Das ist also... da weiß man, dass das irgendwann mal kommt. Auch wenn man jetzt nicht. Aber ja, mein Vater wäre jetzt das Immanenteste, was mir jetzt so einfällt.
Wie alt warst du, als dein Vater gestorben ist?
Das war 2017. Da ziehe ich jetzt 2 ab. Da müsste ich 15 gewesen sein.
Mit 15?
Ja.
Willst du es erzählen? Also ist das ein Thema, über das wir reden können?
Oh ja, also das war ein Sommerferien. Ich glaube, das war die vorletzte Woche der sächsischen Sommerferien. Also irgendwann mal im August. Und tatsächlich hat er mich die Nacht vorher noch angerufen.
Ja.
Ich saß da aber gerade am Rechner, hab mit Leuten zusammen gezockt. Und ich dachte so, ja nee, ich besuche den ja erst am Wochenende, jetzt heute ausnahmsweise mal nicht. Ja, im Nachhinein bist du schlauer, hättest du mal gemacht und hättest nochmal sprechen können, weil am nächsten Tag kam dann halt so ein Anruf, da hat jemand, also meine Großeltern angerufen, die dachten, meine Mutter geht dran, ich war aber dran und dann kam so ganz salopp, ja, der Papa ist tot, meine Mutter war gerade unten drunter im Friseur und ich so runter, also hab's jetzt mal gar nicht realisiert, dann war ich so runter und dann habe ich meiner Mama gesagt, du, der Papa ist tot. Und meine Mama dachte erstmal, mein Stiefvater meine ich. Dann wurde ich aber, nee, schon meiner. Also ich nannte die beide Papa genannt so. Und dann, weiß ich nicht, war ein bisschen surreal, sag ich mal.
War dein Vater krank? War das, also war es irgendeiner Form erwartbar?
Im Nachhinein haben wir erfahren, dass er was mit dem Herz hatte.
Ja.
Ich wusste aber nur seine Ex-Frau.
Ja.
Wir wussten davon jetzt nichts.
Also es war nicht so, dass man dachte, ah, da könnte was kommen?
Ja gut, der war halt schon ein bisschen gar nicht mal gebrechlich und hatte seine Wehwehchen, aber jetzt nicht so, dass man sagt, er hat jetzt nur noch ein paar Tage. So. Also war schon überraschend, sage ich mal.
Und wie viel Kontakt hattest du zu deinem Vater zu dem Zeitpunkt? Also wie regelmäßig hast du ihn gesehen?
Ja, alle zwei Wochen.
Alle zwei Wochen. Ja. Würdest du sagen, ihr hattet ein gutes Verhältnis?
Ja.
Ja.
Also war schon, sage ich mal, so die mentale Erholung von allen anderen.
Ja. Zwei Wochen raus von zu Hause und ab zu Papa.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, du warst 15. Das ist ja echt, das ist krass. Eine krasse Erfahrung mit 15-Jährigen.
Ich glaube, ich war
15. Ja.
Ja, ja.
Ja, ja, ungefähr. Zeitlich kommt es ungefähr hin.
Ja.
Und du hast es erstmal nicht realisiert, weil das so surreal war, wie du gerade beschreibst.
Das war halt so, also es war, im ersten Moment war es halt so ein Schockmoment, sag ich mal, dass man da erstmal alles aus und überrumpelt einen erstmal und dann war das mehr dann so, man realisiert das so, dann kam schon so Trauer, sag ich mal, man hat geweint und sich geärgert, dass man dann halt nicht nochmal rangegangen ist,
ja.
Oder hat man sich, weiß nicht, bei WhatsApp quasi mich entschuldigt oder so, und hat gesagt, Mensch, wäre ich doch rangegangen, also sowas halt, aber das, weiß ich nicht, war dann wieder Schule, also das war dann halt so.
Wieder Alltag, erstmal.
Ja, schon so, also ich kann ja auch nichts ändern. Also das war schon damals so ein bisschen so, ist jetzt halt so. Also.
Und, aber es ist ja sozusagen, das kann man so ja immer so versuchen, sich da nochmal so, wie sagt man das so, zu rationalisieren, aber dann kommt ja irgendwann dieser Tag, wo diese Beerdigung ist.
Ja, die war sowieso ein bisschen, aber...
Also, was war denn?
Naja, also ich glaube im Nachhinein, ich möchte das jetzt nicht rausnehmen, aber hatte ich schon alleine so mit das beste Verhältnis zu meinem Vater. Und ich glaube, er war am meisten bei mir Vater,
ja.
War bei den anderen Kindern, hat der auch noch mehr gearbeitet, da lief's noch gut. Und da war der, glaube ich, nicht so die Vaterrolle. Und das hat er, glaube ich, bei mir ein bisschen mit nachgeholt. Von daher war vielleicht dann nicht so die Bindung zu den anderen Kindern. Und die Ältesten, also laut dem Staat oder so, waren halt die Ältesten dafür verantwortlich, die Beerdigung zu machen. Und die haben sich da halt nicht so drum gekümmert. Und dann war es halt so ein Massenungrab.
Ah, so. Okay.
Wobei, ich habe auch im Nachhinein erfahren, theoretisch, selbst wenn das Geld nicht da gewesen wäre, scheint es wohl auch zu gehen, dass man da beim Staat, ich glaube das Arbeitsamt ist das, auch Hilfe anfragen kann, dass das theoretisch auch eine gute, normale Beerdigung werden kann. Aber muss man sich halt drum kümmern, haben es halt nicht gemacht. Das fand ich persönlich blöd, aber kann ich halt nicht machen.
Das heißt aber, wenn das so eine, also gibt es deinen Vater sozusagen noch als Urne irgendwo oder wie ist das?
Ja, ja, so irgendwo in der Mitte von einer riesengroßen Wiese.
Und wie oft bist du da?
Nicht so oft.
Nicht so oft.
Also ist in Chemnitz, aber ja, ist jetzt nicht so Persönliches. Und ich habe ja, also wenn ich, sag ich mal, den gedanklich brauche oder so, dann muss ich nicht auf die Wiese, sag ich mal. Also da habe ich ein Foto zu Hause, das geht auch so.
Gibt es einen anderen Ort, an den du zurückkehrst und den du mit deinem Vater verbindest?
War nicht so direkt. Also wenn ich in Leipzig bin, hat er eine Zeit lang gewohnt, da war so eine aktive Phase, da ist das schon ein bisschen so mit dem Kopf so, Leipziger Hauptbahnhof, da hat er mich immer abgeholt und dann gibt's so einen Krebsstand, den fand ich immer super. Also da ist der schon gedanklich mehr da, sag ich mal. Also das ist dann schon so ein bisschen verknüpft miteinander.
Jetzt ist das Thema ja Vergänglichkeit. Das ist die Frage, die sich da eigentlich anschließt, ja, wie vergänglich ist denn dieses Verhältnis zu deinem Vater? Also was tust du dafür, dass das eben nicht vergänglich ist, sondern dass der irgendwie da bleibt in deinem Gedächtnis? Oder hast du Angst, dass er irgendwann weg ist?
Naja, also der hat mir, nö, das nicht. Also meine Eltern haben mich ja auch geprägt.
Ja.
Positiv wie negativ gibt er ja alles möglich, kennt man ja. Von daher ist das, denke ich, was jetzt nicht so weggeht, sag ich mal. Oder wenn man dann sich selber mal erwischt, irgendwelche Sachen, und dann sagt man, das habe ich von dem und dem oder von meiner Mama oder von meinem Papa so, dann bleibt das schon. Wobei ich meine, das Thema ist mir jetzt auch noch eingefallen, gar nicht so auf Tod bezogen, sondern generell so, was weiß ich, man hat einen Arbeitskollegen, der zieht jetzt um, dann ist das weg, so, dann muss man sich halt neu oder man wechselt mal einen Job, du machst jetzt einen
Karriereumschlag.
Also es gehen halt so Sachen, die gehen halt zu Ende und ich denke, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dass nicht alles so ewig ist, dass nicht alles so fest ist, dass sich halt Sachen eigentlich immer ändern, dann macht's das vieles ein bisschen entspannter auch. Also dann kann man halt, sage ich mal, auch mental besser mit einigen Sachen umgehen. Ja,
du sagst es so leicht jetzt, ne? Aber wenn man sozusagen dann in dem...
Das war nicht immer leicht.
Ja, 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 ne? Wenn man dann sozusagen in dem Moment ist und diesen Verlust erleidet und die Vergänglichkeit quasi erlebt, ist es immer wieder, finde ich, es schockiert einen auf eine komische menschliche Art und Weise, obwohl man eigentlich weiß, dass es dazugehört. Also Sterben gehört dazu.
Da bin ich ein bisschen speziell, was den Tod betrifft.
Ja.
Liegt vielleicht auch mal meinem Vater. Also erstens wusste ich, der hat seine Wehwehchen, den geht's jetzt vielleicht in der Hinsicht besser. Zweitens ist mir jetzt gerade eben eingefallen, er war Peter Maffay-Fan und deswegen hat er mir Tabaluga sehr nahegelegt. Und da war mal in Leipzig ein Konzert, ich glaube, das war das letzte. Und da war so irgendwas mit, da war der Tod auch eine Rolle damit da. Und neben uns saßen auch zwei Frauen oder so und die haben erstmal ein bisschen so auf gut Deutsch erstmal aufgeregt in Leipzig, wie es jetzt für eine Kindershow so der Tod thematisiert werden kann. Ich war da so, ja, ist halt so, der kommt da irgendwann mal. So, also tatsächlich kann ich mit so, wenn jemand stirbt und mich deswegen in Anführungsstrichen verlässt, besser umgehen, als wenn jetzt ein lebender Mensch bewusst sagt, mit dir breche ich jetzt den Kontakt ab.
Ja, okay, na gut, das weil der Tod meistens, oder sehr, es gibt natürlich auch selbstgewählten also, Tod, aber...
Wenn da jetzt ein Brief noch wäre, wo er mir die Schuld gibt, wäre das nochmal...
Das wäre was anderes.
Aber jetzt im Normalfall, sage ich mal, ist schon... Ist halt so.
Aber du hast gesagt, es gibt ein Foto, damit visualisierst du ihn immer noch.
Ja, einige, ja. Also das habe ich bei mir zu Hause stehen und schmunzel ich mal an oder wenn ich mal was hab oder so, dann denke ich dran oder so. Also das, ja.
Und du hast gesagt, du hast so ein bisschen, na bereuen ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast ärgerst dich so ein bisschen, dass du nicht nochmal an dieses Telefonat, dass du da nicht mehr rangegangen bist.
Das war lang so. Irgendwann mal war das dann auch, sage ich mal, nach Jahren tatsächlich weg. Heute, wenn ich dran mal denke, dann beiß ich mir immer noch in den Hintern, aber das ist halt was, woraus man halt dann lernen kann. So, ja. Also das hat mir tatsächlich auch meine Mutter auch schon davor immer gesagt, weil wir hatten es immer gerne in den Haaren gehabt, weil wir ein bisschen zu ähnlich sind in manchen Sachen. und dann hat sie trotzdem, auch wenn wir uns gestritten haben, wenn ich zur Schule gehe, kann ja immer was passieren, dass man sich trotzdem immer ordentlich Tschüss sagt.
Ja.
Auch wenn man will es dir nicht hoffen, aber es kann halt was passieren. Also damals war immer so, ich sag mal, nicht als aufs Böse mit, du musst mir jetzt Tschüss sagen, weil was ist, wenn du jetzt überfahren wirst? Also so böse jetzt nicht, dass es in dieser manipulativen Sache war, sondern einfach nur, das Leben weiß man manchmal nie, was kommt. So auf einer ganz, auf Augenhöhe so ein bisschen. Auf einer
also auch nicht im Streit auseinandergeht, ne?
Nee. Also so, und das ist mir tatsächlich auch so gelernt. Man nimmt so, wenn mir Menschen wichtig sind und... man weiß halt nie, wann das letzte Mal ist.
Ja.
Man hofft immer, das ist irgendwann mal ganz weit weg, aber es ist halt irgendwann mal das letzte Mal. Also mit meiner Mama jetzt zum Beispiel, ich bin da jetzt ausgezogen, über 80% wahrscheinlich meiner Begegnungen mit meiner Mutter habe ich hinter mir.
Ja.
So das letzte Mal ist näher dran als das erste Mal. Nämlich, also von den so aufgezählten. Von daher sage ich mal, ist das schon, wenn man sich das bewusst macht und das jetzt nicht so als Schreckgespenst nimmt, sondern halt sagt, das ist halt so, macht das schon einige Sachen, sage ich mal, angenehmer und einfacher, die zu im Hier und Jetzt zu genießen, sage ich mal.
Aber eigentlich besteht ja die Wertigkeit des Lebens schon aus dieser Endlichkeit, oder? Also wenn es unendlich weitergehen würde, dann wäre es irgendwie ja auch nicht so geil.
Ich sag mal, es macht es schon einfacher, sage ich mal, eine Motivation zu finden, jetzt was zu machen und nicht so auf die lange Bank zu legen.
Weil man nicht genau weiß, wie lange man hat, ja, wie lange es geht. Also der Wert bestimmt sich darüber, dass die Zeit begrenzt ist.
Ja.
Also immer ein Applaus dafür, John. Ja. Also, das ist ja auch immer, das, guck mal, das ist ja auch das Faszinierende an dieser Sendung, ne? Um das nochmal zu sagen, beim Blue Moon, dass man irgendwie so einsteigen kann und nach 15 Minuten in so einem ernsthaften Talk drin ist. So,
ja,
das liegt natürlich heute an dir und dass du vor Publikum das auch in der Lage warst, auszudrücken.
Ja, ich meistens ausgeblendet.
Ja, ja, ich meine, zu Hause ist das leicht. So,
das stimmt.
Wenn Leute anrufen, war das sozusagen ja auch immer... zu Hause ist das sozusagen auch sozusagen... einfach, wenn Leute einen in der Sendung anrufen, dann kann man denen sozusagen immer ein gutes Gefühl vermitteln und dann sind sie auch bereit, in Gespräche einzusteigen. Wenn jetzt Publikum da ist, ist es immer noch mal was anderes. Von daher danke ich dir erstmal dafür. Gibt es auch Sachen, von denen du sagst, das ist ganz gut, dass man die vergisst oder verdrängt oder dass man da nicht mehr sich mit beschäftigt?
Ich glaube genau auch das. Also ich meine, das ist halt, also ich renne jetzt nicht durch den Tag und sage, wenn ich mich mit Freunden treffe, ja, mach das mal super, weil vielleicht sterben die morgen. Also das ist ja jetzt nicht so. Es ist ja, man, also das ist eher so eine im Hinterkopf, dass man das halt weiß und das eher so eine Lebensphilosophie ist, die ja halt so Automatismus eher so ist in der Verhaltensmax, also dass man halt so eine, weiß ich, Kant in der Schule, so eine Verhaltensmaxime an sich ist, so eine Grundeinstellung, aber dass man die jetzt nicht die ganze Zeit im Bewusstsein hat und sagt, oh, das ist jetzt das Letzte, das ist jetzt nicht. Also genau das, also das ist verrückt ein bisschen so dran, aber ist genau das, dass man das eigentlich nicht bewusst so haben sollte, aber eher schon so das Wissen, sage ich mal.
Und dieser frühe Verlust von deinem Vater, hat dich das irgendwie in irgendeiner Form zu religiöseren Ideen gebracht? Nicht.
Ich komme aus Ostdeutschland.
Ja, du, ich. Ja, die geborenen Atheisten. Das sind, ja, das, da gibt's keine Nähe dahin.
Auch nee, also es hat bestimmt mal Momente, wo so ein verzweifeltes Kind im Winter aus Versehen beim Müll rausbringen, die Gartentür zumachen, ist allein zu Hause, dann sagt man, ja, hallo, wäre cool, wenn jetzt jemand mal eher von Arbeit nach Hause kommt. Und dann kam die auch, oder man hat vergessen, sein Geografieplakat zu machen, dann so, hoppala, wäre cool, wenn morgen was passiert. Ist auch was passiert, ich habe nichts damit zu tun, aber es gab eine Bombendrohung. Und also wirklich, das war...
Gott hat eine Bombendrohung geschickt, damit du deine Geografiehausaufgaben nicht...
Das habe ich nicht behauptet, aber es ist halt was passiert.
So, welche Religion vermutest du an dieser Stelle?
Ja. Ach so, oh. Ja.
Nein. Das rhetorische Frage. Musst du
ich bin da eher...
keine Nähe zu religiösen,
nö,
gar nichts.
Wenn ich müsste, wäre ich, glaube ich, eher so bei diesem mystischen Feuervogel Phönix.
Ah ja,
so,
da wärst du mir dabei.
Jetzt bin ich nicht dabei, aber wenn ich jetzt was wählen müsste, wäre das schon das Erste, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen.
Also du bist
weil es eben auch was vergänglich ist. Es verbrennt halt was, aber es kommt halt immer wie was Neues. So.
Ja, also meine Idee dahinter war eigentlich die Frage nach Glauben generell. Also gibt es einen Glauben, den du hast, außer den Glauben an dich selbst, oder ist das schon Glaube?
Das ist auch bestimmt ein Glaube, wobei der bröckelt meistens am ehesten, aber weiß nicht. Also nicht so richtig.
Es gibt nicht einen metaphysischen Überbau, der dich leitet, steuert, von dem du sagst, das ist wichtig, dass das als Konstrukt in meinen Gedanken ist.
Vielleicht überrationalisiert, dass halt im Grunde jeder Mensch erstmal positiv ist, was Gutes ist.
Ja.
Und der wird zwar dann von äußeren Einflüssen über seine Biografie, sage ich mal, kann so ein Arschloch entstehen, wie wir gern mal an gewissen Länderspitzen haben, aber... ich sag mal, am Grund auf hat schon jeder erstmal was Positives. Und ich damit glaube ich ganz gut.
Dann letzte Frage. Ja. Bei Vergänglichkeit, wo man ja momentan eigentlich ein Problem mit Vergänglichkeit hat, ist ja online. Ja. Also da vergeht ja einfach nichts. Es wird ja nichts vergessen. Hat man nicht eigentlich ein Recht da drauf?
Ja, wobei ich habe mich letztens mal gegoogelt.
Ja.
Weil ich habe jemand anders gegoogelt. Da habe ich viel gefunden. Dann habe ich geguckt, warte mal, was finde ich denn bei mir? Und da finde ich tatsächlich gar nichts mehr. Also hat man vergessen. Also
du bist schon vergessen.
Ja.
Also
über diese Schülervertretungssache war ich mal.
Ja.
Aber jetzt nicht mehr. Fand ich lustig.
Aber sollte es sowas geben wie ein Recht auf Vergessen online? Also dass sozusagen jeder einklagen kann?
Theoretisch wäre das wünschenswert, aber ich halte nichts davon, Gesetze zu machen, die halt nicht gehen. Also ich halte nichts von heißen Worten. Also wenn da irgendjemand mal was abgespeichert hat und das nochmal hochlädt und dann löscht das nochmal und dann lädt das nochmal woanders, das geht halt.
Ja, gut, aber ich meine, wir könnten hier
also
Google...
Du kannst das natürlich, es gibt ja das Recht schon, du kannst ja, wenn das Sachen sind, Datenschutz, die Löschung eintragen.
Genau.
Das ist das Nächste, was wir daran ranmachen. Jetzt so jetzt einfach nur mal ranzuschreiben, wie ist halt...
Ja, also es geht wahrscheinlich auch darum, wenn man mal tatsächlich irgendwie Scheiße gebaut hat in seinem Leben, dass sozusagen, also wenn man eine Haftstrafe tritt man an, die ist dann nach 4-5 Jahren...
Gegenbeispiel wäre in Amerika das Sexualstraftäterregister.
Genau, das, also wann immer man sich da strafbar gemacht hat, steht es auf ewig online für alle ergoogelbar.
Ja.
Finden wir das gut?
Das ist so eine moralisch schwierige Frage.
Ja, also deswegen sitzen wir hier.
Also wenn ich dann mal Elternteil werde und dann eine Tochter habe, dann wäre es schon praktisch zu wissen. Ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, wenn ich mal selber die Situation... Also ich mal aus der anderen Perspektive kann ich natürlich schon verstehen, ein Mensch kann, ist schwierig, gerade bei solchen Sachen, kann sich ändern. Und dem dann die Chance so zu rauben, indem du halt den Stempel für immer, sag ich mal, auftätowiert hast, ist schon... Weiß ich nicht.
Das nehmen wir mal so mit. 0331 70 97 110. Ihr dürft euch in diese Sendung einbringen, ihr dürft anrufen, ihr dürft mit mir diskutieren und ihr dürft hier im Publikum natürlich weiterhin auch Fragen stellen und Sachen dieser Sendung beitragen. Da werden wir uns gleich den nächsten schnappen. Ein Applaus für John. Dankeschön dafür. John aus Stuttgart, der auch morgen wieder nach Stuttgart zurück. Habe ich richtig verstanden? Oder erstmal nach Chemnitz? erstmal nach Chemnitz, das Stuttgart des Ostens. Und dann geht es nach Hause. 0331 70 97 110. Klingelt durch. Ihr könnt Teil dieser Sendung werden über den klassischen Weg, übers Anrufen. Aber solange ich Menschen hier habe, möchte ich das, glaube ich, nutzen. Und ich möchte jetzt jemanden auf diese Bühne holen, den ich glaube, mit dem habe ich mehr telefoniert als mit meiner Mutter. Das ist natürlich Bernd aus Pankow. Einen großen Applaus für Bernd. Bernd. Nimm Platz, nimm dir das Mikro. Falls du was zu trinken brauchst, können wir dir auch noch was zu trinken bestellen. Du hast das schon gehabt, aber du kannst auch noch was haben, wenn du willst.
Ich hab schon, danke.
Du bist, sehr gut. Bernd, 13 Jahre habe ich die Sendung gemacht und bist seit 13 Jahren dabei, oder nicht? Das ist doch...
Ja.
Du hast damals mit 12 das erste Mal angerufen.
Das wäre super, ja, aber ist halt nicht so.
Und wir muss sagen, ich krieg ja auch immer Feedback, so wenn es dann politisch ist und so weiter. Und ganz oft ist das, ich hätte es genauso gesagt wie Bernd. Das ist dann immer die Reaktion.
Das ist wie bei dem Precht. Ja, da sagen auch alle, die hätten es genauso gesagt.
Du bist der Precht von Blue Moon. Du bist der Precht von. Ja, aber nur damit ich verstehe, du hörst die Sendung immer live?
Nein, nur wenn mich das Thema interessiert.
Tatsächlich, ja. Weil ich habe den Eindruck, du bist einfach immer da.
Nein, nicht. Das eindeutig nicht.
Nicht.
Also
okay.
Ich gucke immer auf die Webseite.
Du guckst auf die Webseite, ja, welches das Thema ist?
Ich bin der immer auf die Webseite guckt.
Wurde ich 13 Jahre lang angeschissen, dass ich das Thema zu spät schicke?
Nein, ich war ja schon vorher da. Ich hatte ja schon mit dem Henrik Schröder mal gesprochen.
Mit Henrik Schröder hast du schon telefoniert?
Ja.
Hast du noch mit Wosch telefoniert?
Mit Wosch hatte ich nicht telefoniert, aber mit dem Holger Klein hat
mit ich Holger Klein hast du telefoniert. Mit
Wosch. Ich glaube, der ist schon, ich weiß nicht, wie lange der schon nicht mehr da ist. Keine Ahnung.
Ja, das weiß man noch. Das sind ja alles Menschen, die habe ich im Radio gehört und gedacht, ich möchte diese Sendung irgendwann mal machen. Und jetzt sitze ich hier mit Bernd, der mit denen schon telefoniert hat. Also das ist ja... Und ich habe gedacht, wenn du jetzt ein Thema mitbringst, Bernd, dann ist es bestimmt was Politisches. Aber du hast Autos aufgeschrieben.
Wir können noch was anderes machen.
Natürlich, es ist Abschweifen.
Aber
E-Autos können auch politisch sein.
Im Moment ist das in Deutschland relativ politisch bei einer bestimmten Automarke.
Wolltest du mich denn mit E-Autos provozieren oder ist es?
Nee, aber das war, glaube ich, so mit das erste Thema, über das wir gesprochen hatten. Und ich kann mich noch erinnern, das ist ja schon ewig her.
Vor 13 Jahren.
Und da
muss man noch mit Kabel fahren.
Und da hattest du mich nämlich mal gefragt, was ich denn denke, welche Firma so von dem E-Auto-Boom, also von den E-Autos an sich, von der Entwicklung profitieren wird.
Ja.
Und da hatte ich damals gesagt, kurzfristig Tesla, langfristig eher VW. Ich glaube, ich war gar nicht mal so schlecht.
Du bist nicht so schlecht gewesen. Also jetzt kannst du es natürlich jetzt viel erzählen, dass du selber den Messias raushängen lassen. Ich habe damals gesagt, es ist genauso gekommen.
Und du hast
keiner
ja gesagt,
keiner von euch kann es überprüfen, ihr müsstet mir glauben. Halleluja. Willkommen zur Bernd-Show. Ihr seid, also, ja, fährst du selber ihr Auto? Ja, ne? Du hattest es gerade wieder. Was fährst du?
Eine ID3.
Ein i3?
ID3.
ID3. Achso, das ist VW.
Ja.
Hast du aufs richtige Pferd gesetzt?
Ich nicht, die Firma.
Die Firma. Firmenwagen.
Auch Firmenwagen.
Sehr gut. Erste Frage bei E-Auto immer, Reichweite?
Naja, ist ja so im Sommer 300, 350.
Ja.
Was in dem Bereich, halt der kleine Akku.
Der kleine Akku.
Reicht für dich natürlich nicht.
Reicht für mich nicht.
Von München nach Berlin kommt man einfach nicht durch.
Kommt man nicht durch.
Ja.
Ist leider wirklich so. Ich habe das ja ausprobiert. Also.
Mit einem neuen EQE vielleicht schon.
Ja, teurer Spaß.
Ja.
Aber du fährst ja wahrscheinlich einfach gar nicht so viel Strecke.
Ich persönlich fahre jetzt nicht so viel, aber ich war auch schon in Holland mit dem Auto.
Und man vergisst ja immer, dass man, wenn man E-Auto hat, man fährt ja eigentlich immer voll geladen los morgens. Also man hat ja zu Hause die Möglichkeit, das Ding voll zu machen über Nacht.
Bei mir eher umgekehrt. Also ich habe zu Hause keine Ladesäule, weil ich halt...
Ach, du hast zu Hause keine Ladesäule? Achso, du lädst auf Arbeit dann?
Ich wohne im Plattenbau.
Ah, da gibt's keinen Strom, stimmt.
Da gibt's auch Strom. Doch, wir haben Strom und fließend Wasser aus Wand. Ja. Und
das heißt, du lädst auf Arbeit?
Laden tun wir auf Arbeit, ja.
Das heißt, das Auto kommt voll nach Hause, von Arbeit sozusagen.
Sozusagen.
Ja gut, aber das ist genau dasselbe Spiel. Also ob so um so ist ja egal. Aber man vergisst sozusagen, dass man denkt so 350 Kilometer, oh, das ist ja nicht so viel. Aber wenn du sozusagen eh mal von Position zu Position fährst und dann wieder voll weiterfährst, dann ist es ja sozusagen immer, wenn man fährt, 300 Kilometer.
Naja, man kriegt auch auf Arbeit nicht immer einen
Schnelllader?
Na, Schnellladen sowieso nicht. Da haben wir halt bloß relativ langsame Lader. Aber wir haben halt in der Firma, ich glaube, 8 E-Autos.
Ja.
Und 4 Parkplätze mit Strom.
Lass mich kurz nachrechnen.
Muss man sich halt wird knapp. Kloppen.
Ja.
Ja, und
tatsächlich, das ist ja Quatsch. Also müsst ihr dann in der Mittagspause kurz verhandeln, wer jetzt die nächsten 4 Stunden landet?
Nö, das nicht. Weil im Normalfall fahre ich in der Woche vielleicht 200, 300 Kilometer. Das heißt, mir würde eine Ladung, also wenn ich einmal früh in eine Firma komme, anstecke und abends losfahre, reicht das für eine Woche.
Kannst du denn so die skeptischen Gedanken nachvollziehen, die Leute so haben, was E-Mobilität angeht?
Generell natürlich, ja. Klar. Ja, das ist logisch. Das Interessante ist nur, dass die Leute halt immer nur vom Maximalen ausgehen und sich auch überhaupt nicht vorstellen können, dass man sein Verhalten auch ein bisschen ändern könnte. Wie gesagt, ich war ja in Holland.
Ja. Holland.
Und da haben wir sicherlich 4 Stopps ungefähr auf der Strecke gehabt. Also das heißt, man fährt dann immer bis zum nächsten Schnelllader, ist dann da eine halbe Stunde, lädt wieder auf und fährt weiter, weil Autobahn saugt halt ordentlich am Akku.
Und man ist da im Sinne von, man bleibt da oder man isst was?
Naja, manchmal isst man was.
Kommt aber zu hin, seit ich E-Auto fahre.
Genau, das ist das Problem.
Die Ladesäulen, immer bei McDonald's, was soll ich machen?
Und McDonald's hat übrigens sehr gute Lader.
Ich weiß, ja. Das habe ich nämlich auch festgestellt. Das ist der neueste Trick von McDonald's, glaube ich.
Genau.
Ich habe das festgestellt, dass mittlerweile bei allen Fastfood-Restaurants an der Autobahn hast du eigentlich immer einen E-Lader. Ja. Aber nicht die schnellen, damit man auch wirklich 2 Burger isst. Das ist Absicht.
Ja, ich weiß.
Ja.
Und dann braucht man halt 2 Stunden länger für eine Fahrt. Da muss man sich dann halt, ist jetzt blöd, wenn man wie du jede Woche fährt.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn Leute dann sagen, ich fahre jetzt einmal in Urlaub im Jahr,
ja,
nach Italien,
ja, okay,
und dann brauche ich da 3 Stunden länger und deswegen hole ich mir kein E-Auto, obwohl ich theoretisch sogar zu Hause laden könnte und dann nie wieder zur Tankstelle müsste.
Ja.
Weiß ich nicht, ob man dann die richtigen Prioritäten setzt.
Also wir können diese Diskussion sozusagen wieder aufrollen. Ich glaube halt, dass es am Ende wahrscheinlich in 2 Jahren eh kein Thema mehr sein wird, weil die Akkus einfach so sein werden, dass jeder seine 600 Kilometer hat.
Genau, oder? Deshalb, da hatten wir auch schon mal drüber gestritten, hier über dieses Verbrenner aus und ja, so, 2035.
Ja.
Und ich glaube halt, dass das eigentlich,
man muss es nicht festschreiben,
wirklich, nicht wirklich irgendwas, also es wird wahrscheinlich irgendwann gekippt werden, warum auch immer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendeine große Autofirma 2035 noch in nennenswertem Umfang Benziner oder Diesel baut. Das wird sich bis 2030 wahrscheinlich schon fast erledigen.
Sagst du, ja? Das meinst du, das ist also die... Was ist da los da hinten?
Da ist ein E-Autofahrer. Da ist ein
E-Autofahrer. Ja, also du glaubst, dass es sozusagen der Wandel schneller geht, als wir momentan noch denken?
Ja, die Chinesen machen es vor.
Die Chinesen machen es vor, sehr richtig. Wir haben ja jetzt auch gerade gesehen bei den Chinesen, dass sie so über an, wie war die Meldung, über erneuerbare Energien?
Auch das.
Ne, wie hieß es, genau, denn?
Solar, Wind, Akkus, alles.
Ne, überdimensional zugelegt haben, ne?
Richtig.
Ich glaube, das ist die gute Nachricht. Also es gibt 2 Nachrichten, die eigentlich beide unter schneller als gedacht laufen. Das Negative ist Klimawandel, schneller als gedacht. Und das Positive ist, der Wandel zu Erneuerbaren geht schneller, ja, als gedacht. Da sind wir in ganz vielen Bereichen schon viel weiter, als wir gedacht haben. Oft Diskussionen noch geführt werden, wo es keine Diskussion mehr geführt werden müssten eigentlich.
Genau, also Trump versucht jetzt in den USA mit aller Macht dagegen zu arbeiten sozusagen. Wobei es immer noch faszinierend ist. Ich meine, dass der US-Bundesstaat, in dem am meisten erneuerbare Energien zugebaut werden, ist Texas.
Ja.
Das Öl, der Ölstaat sozusagen, und das machen die nicht, weil, ja, die glauben, dass die Erneuerbaren besser sind, sondern weil es billiger ist. Das ist der Punkt.
Meinst du, dass diese Form, das ist ja sozusagen ein gutes Beispiel für wie öffentlich Politik betrieben wird und was in Realität passiert? Das stelle ich fest, gibt in relativ vielen Bereichen läuft es mittlerweile sozusagen entgegengesetzt. Also es wird etwas erzählt oder etwas diskutiert, was in Realität so gar nicht mehr passiert. Also wir müssen Zuwanderung begrenzen, wir müssen Flüchtlingszahlen runterkriegen und die Flüchtlingszahlen fallen aber bereits seit 1,5 Jahren.
Mhm.
Trump, wir wollen Industrie wieder hierher bringen, wir wollen mehr Öl verkaufen und so weiter. Und wie du richtig sagst, Texas, Solarparks schießen durch die Decke.
Ja.
Wie erklären wir uns das?
Ich würde sagen, Beharrungskräfte. Also erstens ist Politik halt immer relativ langsam. Gerade bei schnell schnell verlaufenden Disruption. Und gerade zum Beispiel im Batteriesektor sieht man das ganz massiv. Vor 5 Jahren hätte noch jeder gesagt, ja, Batterien im großen Maßstab sind viel zu teuer.
Ja.
Und seitdem haben die sich im Preis wahrscheinlich um 80% reduziert.
Ja.
Und das geht viel schneller, als die Politik irgendwas machen kann.
Glaubst du aber nicht, dass es irgendwann einen Punkt geben wird, also da warte ich ja eigentlich drauf, dass die Ölscheichs sagen, warum sollen wir eigentlich zugucken, wie wir sozusagen von erneuerbaren Energien unterboten werden? Wir senken einfach mal die Ölpreise so weit, dass sie da nicht mehr dagegen kommen.
Ich bin mir nicht sicher. Also das Interessante ist, dass im Ölmarkt sicherlich die Saudi-Arabien als letzter übrig bleiben wird. Bei allen anderen werden vorher die Kosten zu hoch sein. Die können die Preise einfach nicht unter die Herstellungskosten senken. Was macht das für einen Sinn? Ja, Saudi-Arabien wird sicherlich eine ganze Menge noch machen können. Aber selbst die gehen ja in erneuerbare Energien und versuchen mit ihren ganzen Projekten NEOM und irgendwelche Bauprojekte und
Also muss man kurz erklären, andere. Neom ist so eine komplett neu erdachte Stadt am Meer, die auch, und das ist das Witzige in Anführungszeichen, ja nicht abhängig sein soll von Verbrennungstechnologie.
Richtig, genau. Alles völlig und das ist halt das Faszinierende, die machen das im Endeffekt genauso wie die Norweger, die auch das Öl produzieren, aber selbst halt bei sich die erneuerbaren Energie fördern. Weil sie clever sind.
Was meinst du denn, wie lange diese Diskurse halten? Also wie lange kann man denn Sachen diskutieren, die eigentlich strategisch entschieden sind?
Ich würde sagen, bis 2030 wird sich da eine ganze Menge drehen. Das wird ganz interessant werden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Trump diese Amtszeit wirklich durchsteht.
Oh, jetzt kommt hier wieder Orakelbären. Schon mal
interessant, weil...
Hat den Untergang von Tesla vorausgesagt, Freunde. Jetzt sagt den Untergang von...
Muss man mal sehen. Ich glaube auch nicht, dass das mit dem Zurückdrehen in den USA wirklich funktioniert.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Und deshalb, der Letzte, der da noch verbleibt in der Bastion, der sich wirklich richtig sträubt, ist halt Russland mit Putin.
Ja.
Aber die werden wirtschaftlich unbedeutend und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass bis 2030 da richtig viel passiert und dann geht's massiv abwärts.
Für die Amerikaner?
Für die Öl,
für die
fördernden
Industrien. Und das heißt, wenn man auf dieses Pferd setzt, ist man ja eigentlich dafür prädestiniert, seine Weltmachtposition zu verlieren. Weil die Weltmacht wird ja die Nation sein oder der Kontinent sein, der sozusagen die über die erneuerbaren Technologien verfügt. Das sind die Chinesen.
Ja, wobei die erneuerbaren Technologien eigentlich alle relativ, also momentan haben die Chinesen halt die Nase vorn, weil sie am meisten produzieren.
Ja.
Aber die Produktionsmöglichkeiten für solche erneuerbaren Energien sind ja generell überall vorhanden. Das ist kein Hexenwerk. Und im Gegensatz zum Fördern von Rohstoffen könnte theoretisch sozusagen sich jedes Land damit komplett unabhängig machen. Und dann spielt das sozusagen keine Rolle mehr. Dann wird sich die Politik und die Hegemonien der Welt vielleicht auf andere Felder verlagern, das weiß ich nicht.
Aber lass uns doch mal kurz noch zum Schluss nochmal auf Deutschland runterbrechen, weil wenn das so ist, wie du es gerade beschreibst, würde das ja sozusagen für Deutschland selber auch bedeuten, dass sich Machtverhältnisse im Land total verschieben würden, weil sozusagen die reichen südwestlichen Länder, die sozusagen ja von der Verbrennungstechnologie ja auch abhängig waren, die verlieren ja auf einmal ihre Haupteinnahmequellen oder ihre Basis für diesen Reichtum und gleichzeitig kommen zum Beispiel so Länder wie Schleswig-Holstein und so weiter über erneuerbare Energien wahrscheinlich dazu, dass die Industrie sagt, hier kann man sich gut ansiedeln, es ist Platz und das Windrad steht gleich nebenan. Was macht das denn mit dem Land?
Theoretisch ja, es geht ja auch in die Richtung teilweise. Ja. Andererseits darf man nicht unterschätzen, wie schnell es ginge, so etwas aufzubauen, auch in Bayern.
Ja.
Wenn Herr Söder irgendwann mal sagt, ja, jetzt doch.
Der lädt gerade.
Dann dauert das im Prinzip, also ich würde den Bayern durchaus zutrauen und den Baden-Württemberg, was ist das? Baden-Württemberg im Prinzip auch, logischerweise, dass die das schaffen würden, ihren Rückstand, den sie da haben, innerhalb von 2-3 Jahren auszugleichen wieder. Und die haben die Industrie halt da und das Geld. Das darf man nicht vergessen. Also um jetzt komplette Industrien von Süden nach Norden zu verlagern, ich glaube, das wird genauso wenig passieren wie die Verlagerung der Produktion von iPhones aus China in die USA.
Dazu das wird auch nicht passieren. Sonst kommt das 9.000 Euro iPhone.
Genau.
Ja. Okay, letzte Orakel-Bernd-Frage. Wie geht's mit Herrn Merz weiter? Raus. Schafft er die Amtszeit? Trump, sagst du, ist schon mal weg.
Ich würde sagen, wahrscheinlich ja.
Ja, also Merz
sieht weil im Endeffekt es wird wahrscheinlich für Deutschland nichts passieren, was ihn wirklich ernsthaft gefährden wird. Und ich glaube auch nicht, dass in der CDU irgendjemand zurücktritt. Und es wird auch nicht zu einem Bruch der Koalition kommen. Da hat die SPD überhaupt kein Interesse dran.
Also du befürchtest auch, dass das eigentlich relativ langweilig wird mit ihm?
Ja.
Ja.
Das ist völlig klar.
Das Aufregendste ist die Frisur? Danke, Bernd.
Möglich, ja.
Bernd, ich danke dir für all die Jahre, die guten Gespräche. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwo wieder. Danke dir. Bernd aus Pankow. So, wie sieht's denn an der Telefonanlage aus? Die Telefonanlage haben wir nichts Spannendes, dann bleiben wir im Studio. Wenn ihr anrufen wollt, 0331 70 97 110, ihr könnt natürlich auch aus dem Studio anrufen, dann können wir euch über, aber egal. Ansonsten klingelt gerne durch, abschweifen heute, alle Themen sind erlaubt. Ihr hört, wir sind heute live mit Publikum und wenn niemand anruft, dann nehme ich mir natürlich Menschen, die hier stehen oder hier sitzen. Connor, wo ist Connor? Gibt's einen Connor? Wo ist er? Da hinten ist Connor. Connor, willst du mal nach vorne kommen? Applaus für Connor. Sagt mir auch irgendwas. Wir haben auch schon mal telefoniert. Kann das sein, Connor? Ich müsste dich ans Mikro bitten. Ein Applaus für Connor. Connor, Mikro ans Kinn. Jetzt, du hast das Thema, was ich auf eine Zeitreise mitnehmen würde. Also was du mitnehmen würdest oder was ich mitnehmen würde?
Was die Hörer auch mitnehmen würden halt, ne?
Wieso bist du auf diese Frage gekommen? Was hast du gerade mit Zeitreisen und versuche das Mikrofon möglichst dicht an dein Gesicht dabei zu bringen?
Ja. Das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass ich ein interessantes Jahr hatte, 1993, wo Fritz, glaube ich, gegründet wurde.
Da warst du 5.
Nee, da war ich 32.
32? Ja. Bist du heute, also ich bin heute, Mann,
ich bin
bist du, der, du bist der Älteste heute, ne?
Ja.
Connor ist unser, wie sagt man, unser Papa heute. Applaus für Papa. Ja. Papa Connor. Ja. Das heißt, du bist seit über 30 Jahren Fritz-Hörer?
Ja.
Das ist ja auch krass.
Ja, meistens hören.
Ja.
Das war so gewesen, dass ich damals ein Jugendcamp geleitet habe, das nannte sich Eurocamp, das war ein Projekt gewesen mit Jugendlichen aus Israel und aus Deutschland und aus den Niederlanden und es ging eben darum, sozusagen Toleranz aufzubauen und Vorurteile abzubauen halt, ne? Und das lief genau in dem Jahr, wo Fritz gegründet wurde halt, ne?
Ah.
Und das fand ich so toll, weil ich bin ja einer von den alten SF-Beat-Hörern,
ja,
und DT64-Hörern, ja, und Radio4U-Hörern.
Jetzt wird's duster hier und langsam. Guck mal, da kann ja keiner, der nicht mit Radio zu tun hat, mehr folgen. Aber ja, das war alles sozusagen vor Fritz.
Ja, und ich habe auch Holger Klein gehört, halt, und Tommy Wasch und diese ganzen Leute. Und
Kuttner. Du bist auch Kuttner wahrscheinlich noch,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja. Also bei Kuttner habe ich natürlich viel angerufen halt. Ja, so, das war... Und das fand ich eine total spannende Zeit eben. Deshalb kam ich auf dieses Thema eben halt, was würde ich mitnehmen, wenn ich auf eine Zeitreise gehen würde. Und es gibt von diesem Projekt, was wir damals gemacht haben, gibt es ein tolles Video, wo die Jugendlichen aus, obwohl die überhaupt, es ging alles über gebrochenes Englisch irgendwie, ja, weil die ja auch kann nicht, also weil die mit den Sprachen nicht so weiter. Und wir hatten ein Volleyballturnier gemacht halt in der Sportanlage halt und wir haben im Jugendfreizeitheim zusammen gekocht. Und ich habe das alles auf Video aufgenommen, noch auf so einen großen Videokassetten. Und diese Kassette habe ich noch. Und die würde ich auf die Zeitreise mitnehmen, um zu zeigen, dass...
um sie mal wieder abzuspielen, das geht ja nicht mehr. Deswegen.
Also ich habe zufällig noch einen Videorekorder zu Hause. Den würde ich wahrscheinlich auch mitnehmen halt.
Aber das verstehen wir. Es gibt ja zwei Wege. Das heißt, also du würdest vom Hier und Jetzt zurückreisen, aber du würdest nicht die Jugendlichen von damals in ihre Zukunft hierher bringen. Das war nicht der Plan.
Nee, ich würde sie nicht mit hierher nehmen, also in die, ja, Zukunft halt.
Du willst zurück?
Ich würde zurückgehen halt, ja.
Warum? Was willst du denn da nochmal machen?
Bitte?
Was willst du denn da nochmal machen?
Ja, was will ich da nochmal machen? Ich würde gerne nochmal mit denen musizieren zum Beispiel halt. Ja, das war eine total gute Sache. Wir hatten da jemanden, der konnte Tabla spielen und Trommeln und so weiter. Und es waren eben 50, 60 Leute, die zusammen eben eine Stunde Musik gemacht haben halt, ja.
Ja.
Das hat mich fasziniert, obwohl die überhaupt nicht miteinander die Sprache sprechen konnten halt. Ja, und es war so friedlich und es war so innig auch halt, dass ich denke irgendwie, das würde ich ganz gerne irgendwie konsumieren und in die Zukunft transportieren, um zu zeigen, dass es geht. Dass Leute sich verständigen können und miteinander was machen können, obwohl sie Sprachen überhaupt nicht sprechen miteinander halt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, weil die Zeitreise, die wir da machen, die ist ja, also es ist ja hochaktuell eigentlich. Das, also das deutsche Jugendliche mit israelischen Jugendlichen, niederländischen Jugendlichen zusammenzubringen, um sozusagen Vorteile abzubauen.
Ja.
Gab es damals irgendeine Initialzündung? Also warum man das auf einmal gemacht hat?
Na, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war ganz groß politische Bildungsarbeit zu machen mit jungen Leuten und auch Sachen aufzuarbeiten, die im Faschismus passiert sind. Halt, wir haben natürlich auch die Städten hier in Deutschland, also in Berlin insbesondere besucht halt, von wo aus der Terror damals ausgegangen ist halt. Und es war eben, die Diskussionen waren eben super. Wir haben ja dann danach dem Eurocamp, haben wir dann ja auch im Oktober dann auch in diesem Jahr mit der Anne-Frank-Stiftung zusammengearbeitet halt in Amsterdam.
Ja.
Sind dahin gefahren halt, haben uns angeguckt, wie Anne Frank gelebt hat und wie die sich verstecken mussten und so weiter. Das wissen ja ganz viele Leute gar nicht halt. Ja, also die denken ja irgendwie, das ist irgendwie erfunden oder so irgendwie halt, ja. Und dann gibt's Filme von, da gibt's dann Filme wie Jojo Rabbit oder so irgendwie, die das nochmal thematisieren von der anderen Seite. Und bei vielen Jugendlichen ist das wirklich, hat wirklich das Klick gemacht irgendwie halt, ja. Und wir haben gemerkt halt, mit Hass komme ich nicht weiter. Hass ist irgendwie scheiße. Und dann, ist es gut sozusagen erstmal zuzuhören, was der andere zu sagen hat und miteinander.
Ja.
Aufeinander zuzugehen halt, ja, statt irgendwie sich die Köpfe einzuhauen. Ne? Also das war eine tolle Zeit.
Ist ja auch etwas, was ich im Prinzip in dieser Sendung gelernt habe. Also wenn ich sozusagen, ich kriege ja oft noch so Sachen geschickt von früher, als ich angefangen habe. Damals hatte ich schon auch Spaß daran, die Provokation mit dem Hörer zu haben.
Ja.
Aber in den letzten Jahren war sozusagen mein Ding immer viel mehr. Und ich habe gemerkt, dass man dass das am Ende auch spannender ist. Manchmal ist es auch nicht sozusagen die sofortige Gegenrede, sondern der Diskurs steht erst an, wenn man zugehört hat.
Ja.
Also das Zuhören können und auch aushalten, dass jemand was anderes denkt als man selbst.
Ja.
Und nicht gleich den Reflex zu haben, da reinzugehen und zu sagen, nee, das ist Quatsch, was du redest. Sondern einmal aushalten, dass jemand das, was in seiner Welt real ist und echt ist, ausspricht.
Ja.
Und mein Gefühl war ganz oft in der Sendung auch, wenn man das zulässt, dann ist die andere Seite auf einmal auch viel, viel mehr gewillt, genauso andersrum erst einmal zuzuhören.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen, weil man durch diese ganzen Social-Media-Systematiken gelernt hat, dass man sofort interveniert, dass man sich sofort empört, dass man nicht mehr darauf achtet, wer was wie wann wo sagt, sondern man hat irgendwelche Buzzwords und an denen hangelt man sich eigentlich nur lang.
Ja.
Das heißt also, es ist so eine Dauerempörung zu jedem Zeitpunkt über alles. Und die Befriedigung oder die Lösung darin besteht nicht, dass es in irgendeinem Fall tatsächlich einen Diskurs gibt oder einen Austausch gibt, der uns dann weiterführt, sondern das muss ja so bleiben, weil sonst haben wir morgen nichts mehr, um mich aufzuregen. Und weil du das gerade so beschreibst, wie oft hast denn du das Gefühl von Déjà-vu, weil einer der Gründe, warum ich sozusagen irgendwann hier mit dem Ding, obwohl ich es liebe, ja, diesen Talk zu machen, mit diesem Ding irgendwann durch war, nach 13 Jahren, war dieser Moment nach der letzten Bundestagswahl, wo ich nach der Show, also die Sendung nach der Bundestagswahl, da bin ich dann nach Hause gefahren und habe so gedacht, das hast du jetzt eigentlich schon 4-mal diskutiert. Das ist, und es ist immer eigentlich dasselbe. Und irgendwie hat es mich ermüdet. Hast du das auch?
Nee, eigentlich hab nicht das Gefühl, dass mich das ermüdet halt, ja, aber doch immer was Neues dabei ist halt, ne? Also die Kids, die verändern sich ja auch. Das ist ja nicht so, dass die irgendwie stehen bleiben. Also 93 halt, 94, da gab's eben diese Social Media Geschichten noch gar nicht halt, nee, ja.
Aber diese Hass, also Hass gerade von rechts ist sozusagen etwas, wo ich mal denke, wenn Leute darüber diskutieren, dass das irgendwie jetzt so eine neue Erkenntnis oder ist, also wenn ich sozusagen an meine 90er zurückdenke, ich bin irgendwo, ich komme aus Sachsen-Anhalt ursprünglich, wenn wir da irgendwo auf eine Dorfparty gefahren sind, dann wurde mir als erstes der Dorfnazi vorgestellt und gesagt, das ist Sven, das ist Ingmar, der gehört zu uns, wenn du nachher besoffen bist, haust du dem nicht aufs Maul. Das war Realität. Mhm. Und das hat sich ja eigentlich nicht verändert. Der Unterschied ist sozusagen einfach nur eine strukturelle Organisiertheit dahinter jetzt. Also die Frage zu stellen, wie viel Déjà-vu ist denn da? Also beschäftigen und drehen wir uns eigentlich seit 30 Jahren um dieselbe Herausforderung? Um dasselbe Thema? Wenn du, also gerade weil du so beschrieben hast, dieses Jugendcamp, was du beschrieben hast, das könnte ja einfach aktuell einfach, könnte jetzt stattfinden.
Ja.
Ja. So, es wäre sozusagen angebracht, sowas jetzt zu machen.
Ja, wenn es gefördert wird, ich weiß gar nicht mehr, ob solche Projekte noch gewollt und gefördert werden, das ist das Problem halt, ja. also wie gesagt, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, halt war das ja gefördert. Ich denke, dass die Konservativen eben dazugelernt haben und dass das organisierter ist, als das 93 gewesen ist halt. Das finde ich eben das Gefährliche halt, ne? Und dass das auch ganz unterschwellig läuft halt, ja, so mit, also Werte zu vermitteln sozusagen über die Social-Media-Kanäle halt, die unterschwellig den Hass schüren halt und die Leute irgendwie aggressiv gegeneinander machen und gegeneinander aufstacheln sollen. Und das finde ich, das habe ich 90 so nicht erlebt halt. 90 habe ich eher so erlebt, irgendwie halt 93, dass Vorurteile abgebaut worden sind, mhm, halt, ne? Weil die kannten sich ja gar nicht halt, ne?
Ja.
Also ein Jugendlicher aus Israel hatte keine Vorstellung, wie West-Berlin aussieht oder Ost-Berlin oder so.
Ja.
Umgekehrt irgendwie, unsere Kids hatten überhaupt keine Vorstellung, irgendwie, dass die zum Militärdienst müssen oder so halt, ja?
Ja.
Und das finde ich so, diese praktischen Sachen, wie läuft's denn bei dir praktisch im Leben, das hat die zusammengeführt, aber nicht so eine theoretische Ebene eher halt, ne? Und heute finde ich, ist das schon irgendwie sehr subtil gelenkt, wie man Leute rankriegt irgendwie, um ihnen eine Meinung zu verpassen halt, ja, die nichts mit ihnen, mit ihrer Lebensrealität zu tun hat, die nur irgendwie darauf aus ist sozusagen, diese allgemeine Lehre irgendwie zu füllen und die da abzuholen halt, ja, und einzusacken. Das finde ich
eigentlich, ja, was Bernd gerade auch schon beschrieben hat, also sozusagen diese Auseinanderlaufen aus Realität und auch politischen, medialen Kampf, der stattfindet, der im Prinzip entkoppelt ist von dem, was die Menschen ja eigentlich in echt erleben.
Ja, ja.
So, und jetzt ist halt die große Frage, und du musst sie beantworten: Wie kriegen wir das gelöst? Musst du nicht beantworten, aber vielleicht hast du ja noch einen Gedanken zum Schluss.
Ja, wie kriegen wir das gelöst halt?
Aber mich fasziniert generell schon mal, dass du nicht dieses Déjà-vu-Gefühl hast, weil das ist so etwas, was mich irgendwann ermüdet, dass ich das Gefühl hatte, ich führe dieselben Gespräche, ich bringe dieselben Argumente nochmal denselben Menschen oder sozusagen denselben Menschen eine Generation später nochmal näher, und es hat sich jetzt nicht so viel verändert.
Naja, ich bin ja eigentlich Erzieher und Sozialarbeiter in einer Person irgendwie, und ich erinnere mich daran halt, wenn ich bei den ganz Kleinen anfange.
Ja.
Und das hat sich mit Sicherheit geändert, dass in den Kindergärten, also ich kenne ein paar Leute, die da arbeiten irgendwie, dass da eine ganz andere Mischung in jetzt ist. Da sind ja viel, viel mehr Nationalitäten als 80er Jahre oder 90er halt, ja. Und wenn die miteinander klarkommen halt, ja, dann glaube ich nicht, dass die sich, wenn sie 20, 25 sind, die Köpfe einhauen.
Guter Punkt. Mein lieber Connor, Dankeschön. Ich danke dir, mein Lieber.
Gerne.
Dankeschön dafür. Papa Connor. Wir haben Anrufer, wir machen mal das, wozu die Sendung eigentlich... Und diese Sendung, ist das Erleichterung bei euch, dass ihr jetzt nicht hoch müsst? wir haben Ilma, 14 Jahre aus Freiburg. Hallo Ilma.
Hallo.
Hallo. Ilma, hörst du die Sendung die ganze Zeit schon?
Ja, also schon länger.
Sehr gut. Das heißt, du weißt, hier sitzen heute Leute, ne?
Ja.
Wir sind heute nicht alleine.
Nee.
Dein Thema?
Ja, meine Ex.
Deine Ex?
Genau.
Mit 14. Wie viele Exen hast du schon?
Zwei.
Zwei, ja.
Also ich habe, mein Leben ist, also ich habe immer eine Freundin gehabt und ich hatte auch lange eine Freundin und jetzt hat sich das getrennt.
Was heißt lang, Eva?
Die erste Beziehung ging 3 Jahre und die jetzige 2.
Du warst immer?
Ja.
Wie alt warst du?
Ich war da 12.
Ja.
Ja.
Das macht absolut Sinn. Und immer, hast du dich jetzt getrennt oder hat sie sich getrennt?
Sie hat sich getrennt.
Sie hat sich getrennt. Was ist der Grund? Warum verlässt man Ilma?
Weil ich zu kindisch bin.
Du bist zu kindisch?
Ja, also.
Das ist ein Vorwurf, den ja ich sogar noch ab und zu bekomme. Wie kann das bei... was meint sie denn damit?
Das habe ich mich auch gefragt. Also das kann natürlich viele Aspekte sein.
Ja.
Aber sie ist auch 2 Jahre jünger als ich. Und sie hatte das ganz große Verlangen, mit mir zusammen zu sein. Und dann haben wir uns näher kennengelernt. Und dann hat das für mich auch ganz gut gepasst. Und dann hat sich's halt ergeben. Und das war dann auch eigentlich ganz gut. Und dann ist es so auseinandergebröckelt. Und dann war es so, dass...
Ja, das sind diese jungen Dinger.
Ja.
Wie wär's mal mit einer Älteren? So eine 15-Jährige oder so?
Ja, also... eine 16-Jährige steht auf mich im Moment, die ist auch auf meiner Schule.
Aha, ist aber nicht die Lehrerin oder so? Nein, das ist schon...
Nein.
Okay.
Ja, aber das war dann so, ich war dann im Schwimmbad und dann hat sie sich auf einmal gewundert, wieso ich da wäre. Und ich dann so, ja, hey, du hast doch geschrieben, ich soll kommen. Und dann so, ja, okay, dann saß ich da halt so. Und dann, ja, wir spielen jetzt, keine Ahnung, Tischtennis oder so wollten die spielen. Und dann habe ich mich dazugestellt. Und dann hat sie mich nicht mitspielen lassen.
Ja.
Und dann habe ich mir meine Sachen gepackt und dann bin ich los. Und dann irgendwann hat sie dann geschrieben, ja, ich muss los, weil du zu kindisch bist. Was mir dann schon ziemlich hart getroffen hat, weil ich das nicht verstanden habe.
Ja, das kann ich verstehen, dass du das nicht verstehst. Das kam ja sozusagen aus dem Nichts.
Ja.
Hast du denn nochmal nachgefragt?
Also nicht direkt, weil sie war dann so, ja, nee, kein Bock mehr. Hat mich dann auch extrem beleidigt, was ich auch nicht verstanden habe.
Ah, beleidigt hat sie dich auch noch, damit du ja nicht noch auf den Gedanken kommst, man könnte nochmal miteinander reden.
Ja.
Na, das ist ja kindisch.
Ja.
Das kindische Verhalten von ihr, nicht du bist kindisch, sie ist
ja,
kindisch.
Ja, eben, das haben sie dann auch gefragt.
Ja, ruf mal ihre Mutter an.
Ja.
Bist du jetzt tatsächlich traurig oder denkst du eigentlich, ist ganz gut, dass es vorbei ist?
Also jetzt ist es ja schon ein bisschen länger her. Also
wie lange ist es her?
Ich glaube jetzt so einen Monat.
Ja.
Und also jetzt habe ich schon langsam verstanden. Aber jetzt ist es tolle. Ich habe meine Powerbank bei ihr vergessen.
Ah.
Und jetzt macht sie ein riesen Drama um dieses Ding.
Das ist jetzt natürlich okay. Du hast sozusagen noch was bei ihr und möchtest es gerne zurückhaben.
Ja, das Ding ist halt nur, also wir wohnen jetzt nicht direkt nebeneinander,
ja,
sondern ein bisschen weiter weg. Und da ist es halt nicht so einfach hinzukommen. Und so, wir spielen im gleichen Fußballverein. Und ich wohne direkt neben dem Fußballplatz.
Ja.
Und sie könnte doch einfach, sie hat einen E-Roller, sie könnte doch einfach diese 50 Meter da ranfahren.
Ja, natürlich.
Und das mir in den Briefkasten werfen.
Könnte sie machen.
Das Ding ist keine 2 Meter breit.
Hast du ihr das denn so geschrieben, dass sie das mal machen könnte, oder?
Öfters, nicht nur einmal.
Ach so, und sie reagiert nicht drauf?
Doch, sie reagiert dann und dann sage ich so, ja, ich kann halt nicht so einfach zu dir kommen, weil ich mich auch gerade verletzt habe und es halt nicht einfach ist.
Ausreden. Oder?
Und, ja, in dem Sinne schon. Und dann hat sie gesagt, ja, ich kann auch nicht zu dir kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, gehst du heute ins Training? Die hatte dann heute Training. Und sie dann so, ja. Und ich so, ja, okay, dann kannst du die ja mitbringen, dann kann ich auf den Fußballplatz kommen. Sie so, ja. Ist okay, super. Dann bis später. Jo, bis später.
Und?
Dann komme ich dahin. Dann hatten die leider schon mit dem Fußballtraining angefangen. Dann warte ich da 1,5 Stunden, bis sie dann fertig ist. Um nur zu wissen, dass sie an mir vorbeiläuft 5-mal und dann sagt, ja, ich hab sie nicht.
Das ist ja frech. Ruf mal die Mutter an. Du musst... Hast du schon?
Ja, ich habe mir eine Sprachnachricht geschickt. Und
sehr
dann
gut.
Ist sie dann einfach eingestiegen und nach Hause gefahren.
Aber das, also, und hast du da mit deinen Eltern mal darüber geredet?
Also mit meiner Mutter, ja, auf jeden Fall.
Da müssen die Mütter miteinander jetzt verhandeln. Das ist sozusagen, weißt du, wie bei Ukraine, da muss jetzt auf neutralem Gebiet muss verhandelt werden, wie das weitergeht und wer die Powerbank bekommt.
Ja, also gerne ich.
Ne? Genau, gerne du und auch ohne, dass du die andere Wohnung zerbombst.
Ja.
Und sag mal, benutzt du denn mit 14 so irgendwelche Dating-Seiten oder was? Oder?
Nein.
Nee. Wie läuft das bei dir? Wo lernst du Frauen und Mädchen kennen?
Also hauptsächlich im Verein. Also ich bin jetzt schon länger im Verein und kenne da ziemlich viele Leute. Und ich habe tatsächlich nicht so viele Freunde, beziehungsweise habe ich nur Bekannte.
Ja.
Und davon sind halt sehr viele weibliche Personen.
Und warum sagst du, du hast mehr weibliche Freunde als männliche Freunde? Was vermutest du?
Ich weiß es nicht. Also es hat sich immer mehr und mehr ergeben. Also das kann ich nicht genau sagen. Also es hat sich einfach ergeben und ich habe es jetzt auch nicht genau ausgerechnet, aber ich kenne insgesamt schon ziemlich viele.
Ja. Wahrscheinlich, weil du so ein kommunikativer Typ bist, ne? Jungs sind ja manchmal ein bisschen... eher grummelig.
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich gut kommunizieren kann.
Ja, das kannst du immer. Und du weißt, hier wird ein Sendeplatz frei. Und wir wollen demnächst auf TikTok streamen. Also das ist hier deine Chance.
Ja.
Bist du auf TikTok?
Nee, also ich habe tatsächlich TikTok, Instagram und Snapchat nicht.
Gar nichts? Wo bist du denn? Wo bist du denn mit 14?
Ich bin eigentlich nur auf WhatsApp.
WhatsApp, das war schon. Oder bei MySpace, da hast du deine Ruhe.
Nee, nur WhatsApp.
Gut, also ich höre schon, also ein großes, also du leidest jetzt nicht unter dieser Trennung. Du hast nur so Unverständnis dafür, dass sie nicht mal dir deine Powerbank zurückgeben kann.
Ja.
Ja. Ich würde aber fast sagen, da wirst du dich in deinem Leben darauf einstellen müssen, dass in so Beziehungen oft dann am Ende, sagen wir mal, die Rationalität nicht mehr siegt.
Ja, aber ich habe noch eine zweite krasse Geschichte.
Ja, bitte hau mal raus, die nehmen wir noch.
Und das ist tatsächlich eine nicht so coole Geschichte, weil es die 16-Jährige...
Ah ja, die Ältere.
Mhm. Ja, genau. Die, mit der war ich davor schon zusammen.
Ach.
Und aber nicht so lang, also das war nur eigentlich ganz kurz. Das erzähle ich nicht als wirklich Beziehung, aber es war schon irgendwie so ein, also es war Kennenlernphase. Und dann war das so, dass wir ja geschrieben haben und so. Und dann, ja, wir gehen auf die gleiche Schule und dann hatte sie halt irgendwas und hat dann irgendwie so abweisend gewirkt. Und dann irgendwann schreibt sie so, ja, mein Bruder hatte einen Unfall. Und dann ist er tatsächlich 2 Stunden danach verstorben.
Ei.
Und der Bruder ist 19 und hat ein Kind und eine 16-jährige Mutter. Und das war dann schon ein ziemlicher Schock. Und ich habe sie da ziemlich unterstützt. Und sie hat es mehr so, keine Ahnung, dann hat sie das irgendwie interpretiert, dass ich anscheinend lache, wenn ihr Bruder gestorben ist. Was ich natürlich eigentlich nicht mache. Also was ich nicht mache. Und sie war dann so, ja, nee. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wäre ihr fremdgegangen. Und dann wollte sie ganz lange sagen, nicht mit wem. Und dann irgendwann hat sie gesagt, ja, mit einer aus meiner Klasse. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das kann gar nicht sein, weil die kommt nie in die Schule.
Missverständnis so. Über Missverständnis höre ich daraus.
Ja, aber das Ding war dann, dass sie dann die trotzdem gesagt hat, ja, das war so. Und jetzt seit kurzem will sie wieder was von mir, was ich dann auch nicht verstehe, weil, keine Ahnung, sie hat dann auch so abweisend und so, dann habe ich das nicht verstanden.
Dann müsst ihr vielleicht mal auf ein klärendes Softeis euch treffen. Das müsst ihr mal nochmal konkret besprechen.
Ja.
Also da kann ich ja gar nicht viel zu sagen, aber du musst wahrscheinlich mit ihr nochmal ein offenes Gespräch führen.
Ja, aber ich fand es dann schon ziemlich doof, dass es dann nochmal so nach außen gegangen ist, wo ihr Bruder verstorben ist. Und
ja, die Unterstellung ist natürlich scheiße, ne? Das macht man nicht.
Hat und
ja. Aber das kannst du ja sagen. Also wie gesagt, lade dir mal auf dem Softeis ein und dann erklärst du dir das nochmal.
Ja.
Mein Lieber, ich danke dir für deinen Anruf und ja. Schön, dass wir nochmal gesprochen haben.
Dankeschön.
Schöne Nacht, ciao.
Ciao.
Ja. Das ist doch... Da los ist bei den 14-Jährigen heutzutage. Wahnsinn. Wir kommen zur nächsten Anruferin auch, eine Anruferlegende. Ich glaube, Platz 2 nach Bernd, was die Häufigkeit angeht. Nadine aus Recklinghausen. Einen wunderschönen guten Abend, Nadine.
Guten Abend, Ingmar. Hallo.
Guck mal, Nadine, die Leute applaudieren. Sie jubeln dir zu, Nadine.
Ja, ich wollte 2 Dinge. Und zwar wollte ich einmal erzählen, dass ich auch bald einen Abschied habe.
Ach.
Und zwar... Ja.
Weil heute geht's aber um mich, Nadine, und nicht um dich, ne? Weißt du schon.
Ja, entschuldige, so war nicht gemeint. Es sollte nur sein, dass ich meine Arbeitsstelle mehr oder weniger wechsle, von einer Werkstatt in die andere, weil unser Druckwerk umzieht.
Ach, aber bleibt der Job derselbe oder machst du einen neuen Job dann
auch?
Der
Job ist derselbe, nur der Arbeitsort ist ein anderer.
Und ist
weil
das...
Weil die Werkstätten und in Recklinghausen, ist das so, dass jede Werkstatt... Die Bereiche sind bis jetzt auch in verschiedenen Werkstätten auch gewesen. Das heißt, es gab auch in verschiedenen Werkstätten Druckwerk. Jetzt wird das alles zusammengelegt. Das heißt, alle Druckwerke aus allen Werkstätten gehen jetzt in den Förderturm zum Beispiel.
Gut, Nadine.
Ja.
Das und wolltest du heute noch zu meiner letzten Sendung beitragen?
Stopp. Das war noch nicht alles.
Ah, okay.
Das war noch nicht alles.
Du musst jetzt aber noch ein bisschen was liefern, Nadine. Ne? Ich habe hohen Anspruch.
Das war noch lange
heute.
Nicht alles.
Was kommt noch?
Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Ingmar, ich wünsche dir einmal erst alles Gute weiterhin auf deinem Lebensweg.
Danke.
Denn, lieber Ingmar, seit 2015 begleitest du mich schon damals noch in der Late Line. Und meine erste Late Line war tatsächlich eine Late Line mit dir. Das war das allererste Mal, dass ich überhaupt bei Fritz im Radio war mit dir.
Toll.
Das erste Mal überhaupt.
Jetzt hast du mein Herz doch noch erreicht.
Das war eure bescheuerten Verletzungen.
Eure bescheuerten Verletzungen?
Das Thema noch. Eure bescheuerten Verletzungen, ja.
Ja, das ist ja eine Traditionsshow sozusagen. Die mache ich einmal im Jahr. Und ja? Gut, Nadine, dass du mich darauf ansprichst. Ich habe nämlich gerade eine sehr, sehr bescheuerte Verletzung.
Oh je.
Ja. Mir ist was ganz Blödes passiert, Nadine.
Was Was ist dir passiert?
Ja, weil es meine letzte Sendung ist, kann ich es auch erzählen. Es gibt es auch als Reel auf meinem Instagram-Profil, kannst du es dir angucken. Ja, warte doch mal, lass mich doch das mal ordentlich aufbauen. Das ist, ja, also pass auf, du kennst das bestimmt, ne? Man läuft ins Schlafzimmer, da liegt ein Dildo.
Okay.
Und dann denkt man, oh, das ist aber so ein lustiger Dildo, der sieht aus wie so ein Einhorn.
Okay.
Es ist bestimmt witzig, wenn man sich den an die Stirn klatscht und Einhorn spielt.
Ja gut, das ist ja noch keine Verletzung, glaube ich, oder?
Ja, du würdest sagen, es ist keine Verletzung, aber wenn ich jetzt das Käppi hier abnehme...
Oh, hast du dich gestoßen oder was? Oh je.
Dann haben alle, die was gerade sehen können, haben jetzt den Vorteil, dass sie was zu lachen haben. Und du hast einen Grund, den Videostream von dieser Sendung vielleicht demnächst anzugucken. Beziehungsweise, ich habe jetzt so einen riesigen, also an der Stirn, so einen großen, wie so einen riesigen Knutschfleck an der Stirn habe ich jetzt.
Oh nein, ja. Aua, das ja. Hört sich echt schmerzhaft an.
Nee, es tut nicht weh, es ist nur unfassbar peinlich.
Ach so,
es tut überhaupt nicht weh.
Es
ist
so.
Aber, also der Blick, weißt du, wenn du beim Apotheker stehst, ja. Und sagst, haben Sie was dagegen? Und der dich anguckt, ja. Wie, was ist denn bei Ihnen passiert? Und dann guckt, ja, meine Freundin steht neben mir und dann guckt als erstes die Freundin an. So nach dem Motto, häusliche Gewalt oder was ist da los?
Also nein.
Nein, war's nicht.
Das muss nicht immer gleich Gewalt sein. Also ehrlich,
muss nicht immer Gewalt sein. Manchmal ist es auch nur eine dumme Idee. Man, klatscht sich einfach ein Dildo an die Stirn.
Du, wo wir gerade im Thema dumme Idee waren. Bei mir war es ja auch das Thema, bei deiner ersten Sendung von wegen dumme Idee mit der Brotdose, die ich mir im Messer reparieren wollte. Und dann mir Messer in die Hand gerammt hab, ne?
Ach, das war die bescheuerte Verletzung bei dir, stimmt. Oh Gott, das musst du jetzt bitte nochmal erklären, nochmal genau erzählen. Ich erinnere mich ganz düster daran, dass das richtig dumm gelaufen ist, das weiß ich noch.
Ja.
Aber warum wolltest du die Brotdose mit dem Messer öffnen?
Also, ich wollte eigentlich die Brotdose, die ist, die vorne, das Ding, wo die auf und zu machst.
Ja.
Da ist was abgebrochen.
Ja.
Und ich wollte das mit dem Messer irgendwie gerade machen, in der Hoffnung, dass das dann wieder funktioniert.
Natürlich.
Da habe ich mir das Messer voll in der Hand gerammt und konnte auch noch in der Ambulanz.
Und das Messer steckt in der Hand, ne?
Nein. Das steckt nicht in der Hand. Ich bin damit abgerutscht. Es ist nicht stecken geblieben. Ich hab's natürlich sofort wieder rausgezogen.
Ja.
Aber ich habe ganz schön geblutet.
Ja,
ne?
Das glaube ich mir, dass du da ganz schön geblutet hast. In die Brotdose hineingeblutet wenigstens, oder?
Ich wurde geröntgt und Gott sei Dank ist auch nichts drin geblieben. Also war alles, also komplett, das komplette Messer war Gott sei Dank draußen. Und ja, dann...
War die Brotdose auf?
Ich erstmal, ja?
Ob die Brotdose auf war?
Auf und kaputt, die habe ich dann in den Müll geschmissen.
Ah.
Beziehungsweise vor Wut noch drauf getrampelt und dann weggeschmissen.
Ach du bist auch so jemand, der seine Wut dann am Gegenstand auslässt, wenn er sich an dem wehtut? Also wenn du dich so an der Tür stößt?
Also ich sag mal so, es kann passieren,
ja?
Dass wenn ich mit irgendwas nicht zurechtkomme, dass dann auch schon mal ein Gegenstand gegen eine Wand